Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Folgt die Liquidierung des Söldnerchefs Prigozhin einer berechenbaren Unberechenbarkeit? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Bestseller-Thriller-Autor Andreas Pflüger. Außerdem kommentieren wir die Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute und wir hören, warum 40.000 DDR-Alltagsgegenstände jetzt unter den Hammer kommen. Es war die Meldung des gestrigen Abends und auch heute beschäftigt der Absturz eines russischen Privatflugzeuges mit dem Söldnerchef Jewgeni Prigozhin die Schlagzeilen weltweit. Und das ist ja nicht weiter verwunderlich, denn dieses Ereignis hat viele Facetten und es gibt bislang wenige harte Fakten. Diese Gemengelage animiert zu allerlei Gedankenspielen. Zu mir ins Studio gekommen ist ein Autor, dessen Beruf es ist, fiktionale Texte zu schreiben, Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher und Romane, Krimis, Andreas Pflüger. Sein neuer Roman »Wie sterben geht« erscheint im Oktober. Der Thriller spielt im Kalten Krieg mit Geheimdiensten und Agenten, Spionage und Gegenspionage. Herr Pflüger, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Ihr Spionage-Thriller Operation Rubicon war ein preisgekrönter Bestseller. Wer sich solche Plots ausdenkt und so virtuos darüber schreiben kann, der hat vorher intensiv recherchiert. Sie können sich in die Akteure hineinversetzen. Gehen wir mal davon aus, dass der Absturz ein Verbrechen war. Wie reiht sich denn diese Tat ein in die Reihe von Verbrechen, die unter Putins Herrschaft gegenüber Kritikern, Widersachern, Oppositionellen geschehen sind?
Ja, die Morde, die unter der Herrschaft von Putin geschehen sind, sind vermutlich zumindest zu einem Teil von ihm persönlich angeordnet worden. Das ist ja mehr als eine Spekulation. Aber ich glaube nicht alle. Man muss mit Vergleichen generell ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt Schemata, die sich in Diktaturen wiederholen. Und eines dieser Schemata ist, dass die subalternen Charaktere in der Etage unten drunter oder sogar noch eins tiefer irgendwann beginnen, den Willen des Staatslenkers zu erfüllen, von dem sie glauben, dass es der Wille ist. Auf diese Weise funktionieren Diktaturen und deswegen ist es durchaus möglich, dass eine Reihe dieser Morde noch nicht einmal von Putin im Sinne des Wortes angeordnet
direkt
wurde.
Direkt ausgesprochen.
Er musste das gar nicht aussprechen, denn er hat ja schon zu Beginn seiner Herrschaft klargemacht, dass er eine Politik der Angst betreiben will, wird und er hat klargemacht, dass er Morde billigt.
Dieses Unglück gestern war exakt 2 Monate nach dieser Meuterei von Prigozhin. Ist das aus Ihrer Sicht Zufall oder Teil auch einer Inszenierung?
Das war keinesfalls Zufall, sondern es war ganz sicher Ausdruck der Grausamkeit und auch der Rachsucht von Putin. Ich glaube nicht, dass es eine politische Notwendigkeit gegeben hat, jetzt Prigozhin noch zu erledigen. Der war erledigt in dem Moment, in dem der Marsch abgebrochen wurde und er dann Pfötchen gegeben hat im Kreml. Nein. Putin hat schon zu früheren Gelegenheiten erklärt, dass er vieles verzeihen könne. Nun ja, wahrscheinlich ist das schon gelogen. Aber was er eben gar nicht verzeihen könne, ist der Verrat. Und er hat 2 Monate gewartet, damit Prigozhin so lange in Angst leben kann und auf seinen eigenen Tod warten kann. Und dann hat er es schließlich sozusagen exekutieren lassen. Mich erinnert das sehr an den Umgang von Stalin mit Trotzki, der ja schon 13 Jahre Geduld aufgebracht hat, bis er ihn schließlich in Mexiko erledigen ließ. Das ist eine gewisse Tradition, wenn man so will.
Sie sprechen jetzt nicht so wie ein fantasievoller Autor, Herr Pflüger, sondern wie ein Psychologe eigentlich. Wie wichtig ist denn dieses psychologische Einfühlungsvermögen?
Naja, meine Romane basieren ja auf sehr umfangreichen Recherchen. Der neue zum Beispiel, der jetzt kommt, Wie sterben geht, spielt 1980 bis 83 in Moskau. Wenn Sie das beschreiben wollen und glaubhaft erzählen wollen als Autor heute, dann müssen Sie sich natürlich intensiv beschäftigen, zum Beispiel auch mit sowjetischer und russischer Geschichte, damit Sie die nötigen Kenntnisse dafür haben. Und ein guter Psychologe, nun ja, Ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen vernünftigen Autor gibt, der das nicht leisten kann. Also sagen wir mal, Menschenstudium ist doch eine wesentliche Voraussetzung.
Zum Arsenal russischer Geheimdienste gehört Gift. Giftattentate haben in Russland traurige Tradition, auch weil sie sich leicht vertuschen lassen. Das hat die Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt gesagt. Jetzt und immer vorausgesetzt, es war wirklich ein Anschlag, wird ein Flugzeug vom Himmel geholt, wobei auch Pilot und Flugpersonal ja dabei getötet werden. Also kein Giftanschlag. Was ist das denn für ein Signal?
Ich glaube, dass zum einen eine gewisse Symbolik darin enthalten ist. Prigozhin, ein Mann, der sein schmutziges Geld als Söldnerführer verdient hat, sich mit Waffen hat fotografieren lassen, posiert hat. Diesen Mann mit einer Flugabwehrrakete vom Himmel zu holen, das ist, sagen wir mal, auch ein Signal an die Elite in Russland. Und es ist auch etwas weniger auffällig, einen Flugzeugabsturz zu inszenieren, als nun auch noch Prigozhin mit Gift umzubringen. Der Giftmord hat ja in Russland eine gewisse Tradition. In meinem Roman kommt der ja in Realita stattgefundene sogenannte Regenschirmmord an Markov in London vor. Ein Giftmord, den der KGB in Auftrag gegeben hatte und über den bulgarischen Geheimdienst sozusagen über Bande gespielt hat.
Und Regenschirm, weil es mit Hilfe eines Regenschirmes ausgeführt wurde?
Regenschirm deswegen, weil der Täter einen Regenschirm benutzt hat, dessen Spitze vergiftet war. Und er hat Markov in London, ich glaube, auf einer Brücke abgepasst, hat ihm diesen Regenschirm, diese Spitze kurz hineingestoßen ins Fleisch und kurz darauf waren die Symptome dann da.
Wenn sich das ein Autor ausgedacht hätte, hätte man gesagt, naja, gute Fantasie, aber die Wirklichkeit ist manchmal stärker vielleicht sogar als die Fantasie eines Autors?
Definitiv, also um ehrlich zu sein, würde ich persönlich mich gar nicht trauen, sowas wie einen Regenschirm, da denke ich sofort an Edgar Wallace, das ist natürlich schon auch ein bisschen lächerlich, aber es hat in diesem Fall funktioniert.
Sie, Herr Pflüger, haben als Autor ja die Möglichkeit, Zusammenhänge auch zu erfinden und ja, einen Täter mit Beweisen zu überführen. In der Wirklichkeit gibt es zahlreiche ungeklärte Todesfälle ohne Beweise. Hinterlässt denn die Realität deshalb vielleicht anders als im Roman oft so ein schales Gefühl auch?
Naja, ich bin jetzt lange genug in dieser Materie und weiß so viel darüber, dass der Mord an Prigozhin, wenn es einer war, und wir nicht morgen alle überrascht werden, dadurch, dass Prigozhin sich möglicherweise irgendwo auf einer Südseeinsel
oder
befindet,
wie in Afrika,
was ich gar nicht ausschließe, davon abgesehen. Aber wenn es denn einer war, so hat er mich doch nicht überrascht. Und wenn Sie sich als Thriller-Autor mit dieser Materie beschäftigen, dann sollten Sie nicht allzu naiv sein, was diese Dinge und diese Mechanismen angeht. Für mich war es eigentlich erwartbar.
Der Flugzeugabsturz und der mutmaßliche Tod von Jewgeni Prigozhin aus der Perspektive des Romanautors Andreas Pflüger, sein neuer Spionage-Thriller Wie Sterben geht, erscheint im Oktober. Herr Pflüger, besten Dank.
Vielen Dank, Herr Rölke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Kurz bevor die Theater ihre Häuser aus der Sommerpause wachrütteln, veröffentlicht das Jahrbuch des Fachblattes Theater heute seine KritikerInnen-Umfrage mit den Höhepunkten der vergangenen Saison. 46 KritikerInnen haben abgestimmt, unter anderem über die stärksten Inszenierungen, die wichtigsten KünstlerInnen und die interessantesten Häuser. Theater des Jahres ist demnach das Deutsche Theater Berlin. Was sagen nun die Ergebnisse der Umfrage über die Situation der deutschsprachigen Bühnen? Susanne Burkhardt kommentiert.
Das Deutsche Theater also ist Theater des Jahres. 10 von 46 Stimmen der Kritikerinnen reichten für diese Entscheidung. Eine wohlverdiente und vielleicht genau deshalb wenig überraschende Wahl. Und sicher auch ein Abschiedsgeschenk für Ulrich Kuhn. 14 Jahre leitete er das Haus, musste zähe und kritikreiche Anfangsjahre überstehen, um jetzt am Ende seiner Intendanz nach einer überzeugenden, abwechslungs- und höhepunktreichen Spielzeit den Titel einzufahren. Stellvertretend natürlich für alle Mitarbeiter. Berlin ist der große Abräumer dieser Umfrage von Theater heute. Gleich aus 4 der 5 großen Häuser kommen die Gewinner. Florentina Holzingers Ophelia's Got Talent, die feministisch-artistische Supershow mit ausschließlich nackten Frauen, die die Idee des romantischen Frauenopfers kraftvoll aushebelt, hat der Berliner Volksbühne ein neues und sehr junges Publikum beschert. Mit 7 Stimmen geht sie als Siegerin in der Kategorie Beste Inszenierung hervor. Für seine faszinierende Verkörperung des selbstzufriedenen und gleichzeitig hadernden Grigorin in Thomas Ostermeyers Inszenierung Die Möwe wird Joachim Meyerhoff zum 3. Mal Schauspieler des Jahres, auch wenn er, wie er im Jahrbuch zugibt, dem Theater gerade ratlos gegenübersteht und lieber spielt, als darüber spricht. 5 Voten für ihn. 2 mehr, also 7, entschieden sich in der Kategorie Beste Schauspielerin für Wiebke Mollenhauer in Christopher Rübings Gier am Schauspiel Zürich. Das Stück des Jahres kommt vom Maxim Gorki Theater. Sivan Benyejais Bühnenbeschimpfung, eine Auseinandersetzung mit Machtmissbrauch am Haus, mit nicht erfüllten Moralvorstellungen einer Moralanstalt. 7 Stimmen reichten dafür. Wer die Umfrage von Theater heute als Stimmungsbild für die aktuelle Theaterszene lesen will, der sollte sich die 2. und 3. Plätze genauer anschauen, denn oft entscheiden bereits 1 oder 2 Stimmen über eine Platzierung. Das dann vollmundig ausgerufene Theater des Jahres ist so gesehen immer auch ein bisschen Mogelpackung. Unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit haben bereits vor Wochen 54 Kritikerinnen, viele davon auch bei der Theater-Heute-Abstimmung dabei, in der Deutschen Bühne, dem Fachblatt des Deutschen Bühnenvereins und des Bundesverbandes der Theater und Orchester, über die Saisonhöhepunkte abgestimmt, mit teils unterschiedlichen Ergebnissen. Hier schnitt zum Beispiel das Schauspiel Stuttgart in der Wertung Gesamtleistung Großes Haus am besten ab. Aber auch da lag das Deutsche Theater auf den vorderen Plätzen. Und so verweist das Umfrageergebnis jedes Jahr vor allem auf 1, dass die Zahl der Kritikerinnen, die überregional reisen und einen Überblick haben über die Theaterlandschaft im deutschsprachigen Raum, von Jahr zu Jahr kleiner wird. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Wer nicht in der Theatertreffen-Jury sitzt und bezahlt herumreist, kann sich Hotel- und Reisekosten kaum noch leisten. Geschaut wird also dahin, wo man ist. Das sind meist die Großstädte oder aber die Gastspiele beim Theatertreffen, die die Branche dann gemeinschaftlich in Berlin sieht. Gut zu erkennen in diesem Jahr zum Beispiel an der Entscheidung für die BühnenbildnerInnen des Jahres, deren Produktionen in Berlin zu sehen waren. Der Rest sind viele Einzelmeinungen. Fair ist das nicht immer, aber zumindest ein Anlass, mal wieder über die künstlerische Arbeit der Theater zu sprechen, auch jenseits von Machtmissbrauchsdebatten.
Die KritikerInnen-Umfrage der Zeitschrift Theater heute, Susanne Burkhardt, kommentierte. Es gibt Menschen, die können einfach nicht loslassen. Die haben eine Idee und verfolgen diese Idee konsequent und jahrelang. Sammler nämlich. Alles kann man sammeln. Bierdeckel, Elefantenfiguren oder historische Postkarten, Schlüsselanhänger oder gefundene linke Handschuhe. Eher selten ist nach dem Sammeln das Entsammeln, das planmäßige Auflösen einer Sammlung. Nicht wenige Sammlerinnen, nicht wenige Sammler, die eines Tages von der Bühne dieser Welt abtreten, hinterlassen ihre Sammlung ihren Erben. Und dann? Genau über einen solchen Fall wollen wir nun sprechen. Der Sammler, um den es geht, heißt Manfred Hüskes. Er hat 40.000 DDR-Produkte gesammelt und seit 2014 in einem eigenen Museum in Döberitz in Brandenburg ausgestellt. Von einem fahrtüchtigen Barkas, Krankenwagen bis zu Brettspielen und Indianerfiguren. Groß und klein, ein Querschnitt, so ist zu vermuten, durch den DDR-Alltag. Da die Erbengemeinschaft und auch die Gemeinde Döberitz das Museum nicht fortführen möchten, werden alle diese Gegenstände am Samstag nun versteigert. Sachkundig vorbereitet von der Kunsthistorikerin Christina Schulze. Sie ist Mitarbeiterin im Auktionshaus Historia in Berlin und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Schulze.
Schönen guten Abend.
Wer war denn dieser Manfred Hüskes, der so konsequent diese DDR-Gegenstände gesammelt hat?
Also er war in allererster Linie erstmal ein Westdeutscher. Das mag überraschen. Er war ein Sammler, der zunächst Oldtimer gesammelt hat. Und dann ist er nach der Wende, so 93, ist er mal auch nach Ostdeutschland gefahren und hat sich da umgeguckt und ist dann gleich begeistert gewesen von den Trabis zum Beispiel, vom Trabant, Wartburg, hat ihn fasziniert. Und irgendwie ist er dann so begeistert gewesen, dass er gesagt hat, Mensch, ich sammle jetzt nicht nur Autos, sondern auch andere Sachen.
Was war das für eine Begeisterung? Können Sie das nachvollziehen? War das eine ästhetische Begeisterung, eine Freude an den Gegenständen, an dem Design? Oder war das eine Begeisterung über die Technik? Oder war das einfach der Flair, der diesen Gegenständen anhaftete?
Ich denke, es war Letzteres. Es war vielleicht auch technisch, weil es so ein Auto war, was im Grunde jeder zurechtschrauben konnte, wenn da mal was war. Und es ist natürlich, ich denke mal, auch der Fall gewesen, dass er einfach mal für sich was völlig Neues entdeckt hat.
Hm. Hatte er denn Schwerpunkte oder hat er querbeet einfach gesammelt, was ihm ja, wie soll ich sagen, unter die Finger gekommen ist?
Am Ende schon. Also es war dann so, dass er über Flohmärkte gegangen ist. Dann hat er immer mehr Sachen entdeckt, die auch jetzt mit Trabant zu tun hatten oder mit anderen Autos. Dann ging es weiter mit Spielsachen. Das war ein zweiter Schwerpunkt, der ihn sehr begeistert hat. Und da hat er eine Unmenge an unterschiedlichen Spielen auch zusammengetragen. Also Modellautos auch wieder und Puppen und Spiele, ganz viele Modellsätze, was man sich nur vorstellen kann. Und das ist schon beeindruckend, wenn man jetzt hier durch das Museum geht, was ich gerade auch mache.
Sie sind in Döberitz vor Ort.
Ich bin gerade vor Ort, genau.
Sie haben es gesagt, Herr Hüskes, er kam aus dem Westen, aus Mönchengladbach. Spürt man das denn, dass er ein Wessi war, dass er als Wessi gesammelt hat? Ein spezielles Interesse?
Kann ich so nicht bestätigen. Also ich weiß auch nicht, wie man es sehen könnte, ne? Also wo man es bemerken könnte. Also vielleicht hat er überhaupt gesammelt, weil er aus dem Westen kam und sich dafür begeistert hat. Im Osten, denke ich, nach der Wende waren viele froh, dass sie die Sachen vielleicht gar nicht mehr sehen mussten und sich andere Dinge kaufen konnten. Und in dem Fall hat vielleicht der Blick eines Westdeutschen dann auf diese Zeit und auch auf die Gegenstände, war vielleicht tatsächlich eine Besonderheit dann, dass er das so wertgeschätzt hat, um es dann wirklich auch zu sammeln.
Wir können natürlich jetzt nur ansatzweise uns klar machen, uns vorstellen, was es mit diesen 40.000 Gegenständen auf sich hat. Deshalb einfach mal die Frage, Frau Schulze, an Sie. Gibt es so 2, 3 Objekte, die Sie besonders faszinierend finden, die Sie vielleicht selber gerne hätten?
Also ich muss gestehen, ich habe mich begeistert für den Trabi Cabrio. Also ein blauer Cabrio, ein Umbau natürlich, also kein Original aus der Zeit, aber umgebaut. Den finde ich eigentlich ziemlich witzig. Also da würde ich mich auch begeistern für. Aber es ist natürlich kein Gegenstand, den man dann täglich benutzt. Das ist klar. Ja, das ist klar.
Wie funktioniert jetzt diese Auktion? Also diese Gegenstände werden versteigert, aber nicht in Döberitz selber. Da werden Sie ja wahrscheinlich ja nicht genügend Interessenten hinlocken können.
Oh, es waren heute sehr viele da. Tatsächlich auch von weiter her. Aber wir haben es einfach aus technischen Gründen haben wir es so gemacht, dass wir die Auktion dann digital in Berlin durchführen, weil man kann die Objekte natürlich nicht alle nach Berlin bringen. Das wäre viel zu aufwendig und für viele Objekte auch nicht sinnvoll, um sie nicht zu beschädigen. Also es war im Grunde die Idee, es möglichst so zu gestalten, dass es wenig Aufwand macht und die Objekte dann entsprechend auch nicht groß bewegt werden müssen.
Sie waren heute da, haben Sie gesagt, also die Interessenten zur Vorbesichtigung.
Richtig.
Und über dieser ganzen Sammlung, da weht so ein Ostalgiewind, kann man das so sagen, so eine Ostalgiesphäre?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir sagte eine Besucherin heute, sie hatte richtig Gänsehaut, als sie hier durchgelaufen ist, weil es wirklich so eine Zeitreise war. Man hat viele Dinge wiederentdeckt und ich habe immer wieder gehört, ach, das hatte ich auch zu Hause und da muss ich nochmal gucken, wo das ist. Also das war eine ganz spannende Geschichte, auch mit den Leuten zu sprechen dann auch.
Also keine Kunstwerke, sondern Erinnerungsstücke, so könnte
man
sagen.
Ja, sehr viel. Sehr viel Erinnerungen, die da dran hängen. Ja, das ist natürlich sehr emotional für viele und bewirkt auch viel bei Menschen,
Gibt es ein Objekt, von dem Sie denken, das kann richtig einen Spitzenpreis erzielen?
Ich denke ja. Also es ist ein seltener Trabant im Museum, der Forst-Trabant, also eigentlich ein Prototyp, der nicht in Serie gegangen ist. Und ist auch noch so weit im Originalzustand. Und da, denke ich, wird sich einiges tun. Auch ein Krankentransporter, ein Barkas, der ist auch sehr gefragt.
Können Sie so eine Versteigerung an einem Tag durchziehen?
Das geht. Das geht tatsächlich. Also wir haben einen Auktionator, einen sehr außergewöhnlichen Auktionator, der das wirklich sehr gut macht und auch professionell. Trotz der Länge der Auktion, die dann auch manchmal 6 bis 8 Stunden dauert am Tag. Aber diese Auktion wird nicht so lange dauern. Also wir haben die Objekte zusammengezogen in die 67 Positionen. Das heißt, große Konvolute auch gemacht und ich erwarte, dass das so innerhalb von 1 bis 2 Stunden dann versteigert ist alles.
Also Konvolut, da muss man ein ganzes Paket kaufen gewissermaßen, ersteigern.
Richtig, richtig, genau. Mhm.
40.000 Gegenstände aus der DDR werden am Wochenende in Berlin versteigert. Manfred Hüskes aus Mönchengladbach hatte sie gesammelt und im brandenburgischen Döberitz ausgestellt, in einem eigenen privaten Museum. Die Kunsthistorikerin Christina Schulze war das, Mitarbeiterin am Auktionshaus Historia in Berlin, das diese Auktion durchführen wird. Frau Schulze, Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedl.
Mit Kürzungen beim ARD-Musikwettbewerb reagieren die Sendeanstalten auf Sparziele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die bisherige Beteiligung der ARD-Gemeinschaft in Höhe von 740.000 Euro werde 2025 um die Hälfte auf 370.000 Euro reduziert, teilte der Bayerische Rundfunk mit, der die Veranstaltung seit 1952 federführend ausrichtet. Wie es ab 2026 mit dem Musikwettbewerb weitergeht, wollen die Beteiligten im kommenden Frühjahr besprechen. Dann sei auch deutlicher, auf welchem Niveau sich die Höhe des künftigen Rundfunkbeitrags bewegen werde, heißt es. Der britische Dirigent Sir John Eliot Gardiner hat auf seiner Europatournee für einen Eklat gesorgt. Gardiner soll den jungen Bass William Thomas nach einer Vorstellung am Dienstag in La Côte-Saint-André geschlagen haben, nachdem dieser auf der falschen Seite der Bühne abgegangen sei. Das melden die Salzburger Nachrichten. Der Sänger bestätigte den Vorfall, der sich nach einer Aufführung der Oper Le Troyen von Hector Berlioz ereignete. Während er sagte, er freue sich auf die Fortsetzung der Tournee, zog sich Gardiner von allen weiteren Vorstellungen der Berlioz-Oper zurück. Er entschuldigte sich, unmittelbar nach der Aufführung seine Fassung verloren zu haben. Assistent Dini Sousa wird die restlichen Vorstellungen und damit auch die für Samstag geplante Aufführung bei den Salzburger Festspielen dirigieren. Choreograf Marco Göcke wird nach seiner Hundekotattacke vorerst bei keiner Probe seiner Stücke an der Staatsoper Hannover mitarbeiten. Sie sehe die Möglichkeit, künftig mit dem früheren Ballettchef zusammenzuarbeiten. Dies sei aber nicht der richtige Zeitpunkt, sagte Staatsopernintendantin Laura Börmann am Donnerstag. Es sei nicht über einen Vertrag nachgedacht worden. Zuvor hatte die Staatsoper mitgeteilt, Göcke werde als Gast an der Wiedereinstudierung seiner Stücke beteiligt sein und mit dem Ballettensemble arbeiten. Niedersachsens Kulturminister Moors hatte dies scharf kritisiert. Der damalige Chefchoreograf und Ballettdirektor Göcke hatte im Februar im Foyer des Opernhauses eine Kritikerin mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er der Journalistin vorgeworfen, immer schlimme persönliche Kritiken zu schreiben. Das Staatstheater trennte sich nach dem Angriff von ihm. Im Studio Babelsberg in Potsdam ist wegen der schlechten Auftragslage Kurzarbeit geplant. Sie solle ab 1. September für einen Teil der Beschäftigten gelten, teilte eine Sprecherin der Filmateliers der Deutschen Presseagentur mit. Der Betriebsrat sprach in dem Bericht von etwa 40 von 100 Beschäftigten, die betroffen seien. Das Studio Babelsberg gilt als Wiege des deutschen Films. Im Frühjahr ging die Leitung an ein Unternehmen, das zu einem US-Immobilieninvestor gehört. Hintergrund der Kurzarbeit seien die aktuellen Stillstände bei den Produktionen von Streaming-, Fernseh- und Filmprojekten wegen der anhaltenden Streiks der US-amerikanischen Drehbuchautoren und Schauspielergewerkschaft, sagte Co-Vorstand Chef Wertmann.
Wir kommen nochmal zurück zum Stichwort DDR. Die 40.000 Gegenstände aus dem DDR-Alltag, von denen wir gerade gehört haben und die jetzt am Wochenende versteigert werden, die spiegeln als Erinnerungsstücke den Alltag selbstverständlich wieder. Ganz anders, explizit politisch, ist jetzt eine Ausstellung, die in Weimar eröffnet wurde, Aufarbeitung die DDR in der Erinnerungskultur. Henry Bernhard hat die Eröffnung der Ausstellung gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Bernhard, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben hier in Fazit an den beiden vergangenen Tagen über das Kunstfest Weimar berichtet. Ist denn die Bundesstiftung Aufarbeitung SED-Kultur mit ihrem Projekt auch dort irgendwie angedockt?
Der Gedanke liegt nahe, weil ja gerade in Weimar alles Geschehen vom Kunstfest vereinnahmt wird, aber in dem Fall ist es nicht so. Es gehört nicht zum Kunstfest dazu. Die Stiftung Aufarbeitung sitzt ja in Berlin, geht aber sehr gerne in die Provinz raus, macht ja zum Beispiel auch die jährliche Tagung immer wieder in Suhl. Oh, aber der Hintergrund der ganzen Geschichte ist einfach, der Chef der Volkshochschule, wo die Ausstellung heute präsentiert wurde, ist immer sehr bemüht, gute Ausstellungen ranzuholen, hat natürlich auch mal viel Konkurrenz in Weimar und gibt sich da einfach große Mühe. Und er hatte auch dann in seinem Grußwort das wunderbare Bonmot, er sagte, Weimar Weimar passt eigentlich für alles. Von daher ist das immer schon die Begründung. Das ist sozusagen nur das leicht ironisierte Selbstverständnis von Weimar.
Nun präsentiert die Bundesstiftung Aufarbeitung eine Ausstellung über die Aufarbeitung. Das klingt ziemlich selbstreferenziell. Ist es das?
Ist es erfreulicherweise nicht. Die Ausstellungsmacher Ulrich Mählert und Stefan Wolle sind, wenn ich das so sagen darf, in der Wolle gefärbte DDR-Kenner und Ausstellungsmacher. Und wenn man die Bücher von Stefan Wolle kennt, dann weiß man auch, der kennt nicht nur Zahlen, Fakten, SED-Parteitage, Oppositionsgruppen, sondern er weiß auch, wie die DDR roch, wie sie schmeckte, wie sie auch manchmal stank. Und er weiß zu unterhalten. Er hat ja das DDR-Museum in Berlin begründet. Das ist ja auch eine seriöse Veranstaltung, wo nicht nur alte Spähschachteln und Pionierhalstücher präsentiert werden. Und er weiß natürlich auch um die Komplexität der ganzen Geschichte, muss natürlich reduzieren für die sehr kurze Ausstellung am Ende. Und gerade das Phänomen, in den 90ern standen zum Beispiel Stasi, Repressionen, Opfer im Mittelpunkt, darüber hätten damals viele geklagt, aber auch daran erinnert die Ausstellung und Stefan Wolle sagte mir das so.
Ja, in den ersten Jahren war immer nur von der Stasi die Rede. Das war eine Notwendigkeit, sich damit gründlich und hart auseinanderzusetzen. Und ich zum Beispiel wollte bestimmte Figuren, Lehrer, Professoren, andere Leute, die Macht und Verantwortung haben, Macht über andere Menschen, die wollte ich nicht mehr in dieser Verantwortung sehen, wenn sie gespitzelt haben und als inoffizielle Mitarbeiter des MFS tätig waren. Die sollten ihrer Wege gehen, denn das war ein notwendiger Reinigungsprozess.
Aber spätestens seit den Nullerjahren ist ja auch die Alltagskultur in der DDR ein Thema, gerade auch bei Stefan Wolle. Das ist auch in der Ausstellung zu sehen. Also da gibt es auch DDR-Nostalgie in Suppendosen zu sehen. Aber auch die Frage zum Beispiel, verträgt Aufarbeitung Humor? Darf man über die DDR lachen, zum Beispiel wie in der Komödie Sonnenallee? Darf man sie verfremden, wie in dem Film Das Leben der Anderen? Oder auch im Nachhinein bekämpfen, wie in dieser Rache-Serie Cleo? Also die Ausstellung wirft Fragen auf, die anregen sollen, weiterzudenken und auch zu reden. Und was ich sehr schön finde, es gibt auf jeder Ausstellungsseite Links, wo man weitersehen, weiter hören kann, entweder vor Ort oder auch zu Hause. Das stellt die Ausstellung auch zur Verfügung.
Jetzt bin ich natürlich auch neugierig, wie man denn Aufarbeitung veranschaulichen, bebildern kann. Wie funktioniert das?
Hatte ich mir auch ziemlich problematisch vorgestellt, war dann aber doch sehr erfreut über die Bilder. Man merkt, vieles vergessen, vieles ist verschüttet, abgesehen jetzt von den Standardbildern vom Mauerfall, die man ja kennt. Man sieht einerseits Euphorie und auch die Selbstermächtigung jenseits der Mauerfallbilder, andererseits aber auch sehr viel Sorge, Angst, Verzweiflung und beides ist ja typisch für die Zeit. Und die Ausstellung stellt die Frage, wie ist die Gesellschaft mit beiden Gefühlen, mit beiden Zuständen umgegangen? Man sieht sofort eingängige Stasi, Aktenberge, die muss man nicht erklären, ratlose, uniformierte, verunsicherte Arbeiter noch mit ihren Arbeitsschutzhelmen auf den Köpfen bei Demonstrationen für ihre Arbeitsplätze, Straßenumbedingungen, Denkmalstürze sind selbsterklärend. Ansonsten gibt es kurze Texte und eben auch diese Links. Was ich sehr schön finde, auch die Vorgeschichte wird erzählt. Es begann eben nicht 1989 und auch nicht in der DDR. Und das führt für mich auch zum stärksten Bild. Das ist auch gleich ganz am Anfang der Ausstellung. Das ist der kniend betende Papst Johannes Paul II. Am riesigen Denkmal in Danzig für die Todesopfer des Arbeiteraufstandes von 1970. Ein gigantisches Denkmal gegen den Willen der Staatsmacht errichtet. Und dort kniet der Pole Karel Wojtyla allein, weil Versammlungen dort verboten sind. Aber man sieht 50 Meter weiter Menschenmassen und da ist so viel drin. Der Einzelne, die Massen, die Unbeugsamkeit und das lässt eben auch erahnen, warum die Polen auch nicht mal durch das Kriegsrecht sich auf dem Weg zur Freiheit aufhalten lassen haben.
Sie haben jetzt also diese Ausstellungseröffnung gesehen, aber, und das sage ich ganz bewusst, aber diese Ausstellung, die soll in 1000 Exemplaren erscheinen. Wie muss ich mir das denn praktisch vorstellen? Was ist der Sinn dieser ganzen Unternehmung?
Das sind 20 Plakate Größe A1, die kann man bestellen. Im Prinzip jeder, Schulen, Museen, Volkshochschulen, Landratsämter, jede Institution, die sie hängen kann und möchte, kann sie bestellen, sogar weltweit. 500 sind schon vorbestellt, auch in ganz Deutschland. Und man kann auch als Besteller, das finde ich ganz gut, Ergänzungsplakate mit eigenen Inhalten vorschlagen und Bilder und Texte einreichen. Die werden dann auch im Ausstellungsdesign gedruckt und ergänzen dann den lokalen Blick auf die Aufarbeitung. Und die Idee ist, im nächsten Jahr zur Einheitsfeier am 3. Oktober in Schwerin die Ausstellung dann mit allen Ergänzungstafeln zu zeigen, was dann sozusagen nochmal über die eigentliche Ausstellung von der Stiftung Aufarbeitung deutlich hinausgeht.
Ist das denn jetzt ein einmaliges Projekt zum Jubiläum dieser Stiftung?
Nein, das ist die 13. Ausstellung. Seit 2009 wird jährlich eine veranstaltet. Das Gute ist, die alten Ausstellungen sind auch noch zu haben und manchmal altern sie auch gar nicht, sondern werden quasi noch aktueller, wie mir die Chefin der Stiftung Aufarbeitung Anna Kaminski erzählt hat.
Wir haben eine Ausstellung zu Europa gemacht, Europa zwischen Demokratie und Diktatur, also umgekehrt zwischen Diktatur und Demokratie natürlich. Aber die hat plötzlich eine ungeahnte Aktualität, wo man, wenn man mit Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte Anfang der 90er Jahre ausgegangen ist, plötzlich feststellt, ups, so selbstverständlich ist Demokratie ja gar nicht. Und wo steuern wir hin?
Also diese Ausstellung ist eine sehr nachhaltige Sache, wie man hört. Und diese kleinen, aber sehr wendigen, unaufwendigen Ausstellungen sind doch eine Sache, die dieses Jahr auch, in der sie erscheinen und vertrieben werden, überdauern können.
Die Ausstellung Aufarbeitung, die DDR in der Erinnerungskultur gezeigt, vorgestellt in der Volkshochschule in Weimar. Henry Bernhard, besten Dank. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Seit Jahrhunderten sind Musiker immer auf Achse. Sie reisen kreuz und quer durch die Lande. Mozart saß sich in der Kutsche noch den Hintern wund und schimpfte darüber mit markigen Worten. Heute jetten ganze Orchester mit Sack und Pack und den Kontrabässen im Gepäck im Großraumflugzeug um die Welt. Das ist vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, auf die wir uns zubewegen, alles andere als nachhaltig. Wir lernen jetzt einen Gitarristen aus Südfrankreich kennen, der einen nachhaltigeren Weg für seine Konzertreisen gefunden hat. Er heißt Joris Ragel und fährt mit dem Fahrrad. Tagsüber wird geradelt, abends gespielt. Elisa Kautsky hat ihn auf seiner Tour durch die Pyrenäen begleitet, selbstverständlich auf dem Rad.
Ein kleines Dorf in Südfrankreich am Fuß der Pyrenäen. Joris Ragel sitzt in seinem Wohnzimmer und spielt Gitarre. Die Vorbereitung auf seine Solokonzerttour durch die Pyrenäen. Das Besondere, er fährt mit dem Fahrrad.
Wenn man ein Konzert gibt, kommen die Leute, um sich zu amüsieren. Dann über Umweltthemen zu reden, ist schwierig. Deshalb wollte ich eine Performance kreieren, bei der ich auf dem Fahrrad ankomme.
Joris packt seine Tasche. Ein Handtuch, ein T-Shirt, zwei Hosen, ein Pulli, ein Hemd. Alles, was Joris braucht, passt auf das grüne Lastenrad. Das 3 Meter lange Fahrrad wurde extra für ihn angefertigt.
Es gibt Momente, in denen es wirklich anstrengend ist. Und dann gibt es Momente, in denen ich das Gefühl habe, das Fahrrad gibt mir sogar Energie. Ich habe so viel Freude daran, dass es die Erschöpfung aufwiegt.
Neben dem Umweltaspekt hat seine Fahrradkonzerttour noch ein weiteres Ziel. Kultur auf dem Land zugänglicher machen.
Die Idee ist, von Dorf zu Dorf zu fahren, vorzugsweise in kleine Orte, weit weg von allem. Da, wo die Leute nicht zu Konzerten gehen, weil sie nicht einmal daran denken, dass es in ihrer Nähe Konzerte geben könnte.
An diesem Abend spielt Joris in der einzigen Bar seines Heimatdorfes Encausse-les-Thermes, nicht weit von der spanischen Grenze. Der nächste Morgen. Es ist bewölkt. Eine leichte Brise weht. Perfekt zum Fahrradfahren. Der erste Stopp ist Barbazon, ein 500-Einwohner-Dorf, 12 Kilometer in Richtung Westen. Die Strecke führt vorbei an grünen Wiesen mit Schafen, Pferden und Kühen. Im Horizont ragen die Pyrenäen hervor. Joris erinnert sich noch an die Zeit, als er mit der Band Agathe Darama stundenlang im Auto durch Europa tourte.
Viele Jahre lang bestand die Haupttätigkeit meines Tages darin, in einem Auto zu sitzen, um zu einem Konzert zu fahren. Wir waren mit einem Van unterwegs. Manchmal fuhren wir für ein Konzert bis nach Nordfrankreich und dann wieder runter nach Toulouse. Mein Produzent sagte mir damals, dass es ihn zu viel Zeit und Geld kosten würde, weitere Konzerte auf der Strecke zu organisieren.
Als sich die Band vor 2 Jahren auflöste, wagte Joris einen Neustart. Eine Konzerttour auf dem Fahrrad. Um mehr Glaubwürdigkeit für sein Projekt zu bekommen, hat er einen eigenen Verein gegründet. Damit will er auch andere Musikerinnen und Musiker für die Idee begeistern.
Das große Problem in der Kulturbranche ist, dass alle Kultur gut finden und niemand mehr die Frage stellt, ob wir als Künstler die Umwelt nicht sogar mehr verschmutzen als andere Berufe.
Das Fahrrad spielt auch während seiner Auftritte eine wichtige Rolle.
Die Hälfte meiner Lieder habe ich beim Radfahren komponiert,
erzählt er den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Es ist ein Moment des Tagträumens, in dem man die Gedanken schweifen lassen kann. Ich habe viele Lieder für mein Fahrrad geschrieben. Es heißt Bobby.
Weiter geht's ins 35 Kilometer entfernte Aurignac. Jetzt ist es heiß, die Sonne prallt. Von richtigen Fahrradwegen fehlt jede Spur.
Es gibt sehr viele Radwege in Frankreich, die so schlecht gebaut sind, dass es gefährlicher ist, sie zu benutzen, als sie nicht zu benutzen.
Im Winter ist Joris gezwungen, für Konzerte auf sein Auto zurückzugreifen.
Das Auto reduziert die Vorstellungskraft. Es schränkt einen ein.
Los geht's.
Auf der Ökofarm in Aurignac warten die Zuschauerinnen und Zuschauer schon. Es dämmert. Joris kommt mit dem Fahrrad zur Bühne gefahren, als wäre er eben erst angekommen. Das ist Teil der Show. Den Soundcheck hat er schon vorher gemacht.
Das ist die Gelegenheit zu sehen, dass ich nicht schummle, sondern die Gitarre wirklich auf dem Fahrrad herumtrage.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen auf der Wiese unterm Sternenhimmel, grillen Zirpen, es duftet nach Galette und Crepe. Die Popkultur revolutionieren wird Joris mit seinen Fahrradkonzerten vermutlich nicht. Zu groß sind noch die Hürden. Das Modell eignet sich vor allem für Kleinkünstler, die in kleineren Orten spielen. Man muss es sich also leisten können, auf große, gut bezahlte Konzerte zu verzichten. Und nicht jeder ist körperlich dazu in der Lage, eine ganze Tour mit dem Fahrrad zu bewältigen. Im Winter schon gar nicht. Aber Joris zeigt, dass vieles geht, wenn der Wille da ist. Vielleicht motiviert er so ein paar Leute mehr, öfter aufs Fahrrad zu steigen und das Auto stehen zu lassen.
Der Musiker Joris Ragel auf Tour. Eine Reportage war das von Elisa Kautzki. Und wie immer an dieser Stelle in Fazit gibt's auch jetzt den Blick in die Feuilletons, heute von Ulrike Timm.
In der Luft gesprengt, abgeschossen, abgestürzt, so genau weiß man es nicht. Aber nachdem Russlands Präsident Putin den Angehörigen Jewgeni Prigozhins kondoliert hat, deutet immer mehr darauf hin, dass der Söldnerchef im abgestürzten Flugzeug saß und zu Tode kam. Seine Tage waren wohl seit 2 Monaten gezählt, mutmaßt Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung, seitdem Prigozhin seine Söldner gen Moskau schickte. Und auch wenn er den Aufstand auf halbem Wege abbrach, sowas vergisst ein Präsident nicht. Unter Putin machen solche Leute Karriere wie ein Ikarus. Erst geht es weit nach oben, dann sterben sie Verbrechertode, heißt es in der Süddeutschen. Und weiter geht man davon aus, dass Prigozhins Tod das ist, wonach er aussieht, dann hat er, wie jeder politische Mord, eine Botschaft. Sie richtet sich ins Innere Russlands, nicht an die liberalen demokratischen Kritiker, weil es die außerhalb der Gefängnisse nicht mehr gibt. Stattdessen zielt sie auf die ultrapatriotischen Eliten in Armee, Geheimdienst und der nationalistischen Militärblogosphäre. Ihnen hatte Prigozhin aus dem Herzen gesprochen, mit seinen Verwünschungen gegen Verteidigungsminister Shoigu und die Armeeführung, mit seinen Flüchen über die hohen Verluste, mit seinen Tiraden über die nationale Schmach des zu schlapp, zu schlecht, zu unentschlossen geführten Krieges gegen die Ukraine. Es gehört zu den fatalen Entwicklungen der vergangenen Jahre, dass nennenswerter Dissens innerhalb Russlands, wenn überhaupt, dann vornehmlich aus dieser aggressiven imperialistischen Ecke zu hören ist. Jeder Ruf nach einem Regimewechsel sollte dies berücksichtigen, so die Meinung und die Warnung von Sonja Zekri in der Süddeutschen Zeitung. Kommt die Süddeutsche in der Causa Prigozhin nüchtern analysierend daher, so setzt die Neue Zürcher Zeitung auf ganz große Oper. Prigozhins Schicksal gehorcht der Logik eines wagnerianischen Finales. Treuebruch, Betrug und Rache, posaunt Konrad Paul Liesmann, Professor Emeritus am Institut für Philosophie der Universität Wien, und arbeitet sich eine komplette Seite an Bezügen zu den Werken des Komponisten ab, den die Söldner und ihr aller Wahrscheinlichkeit nach umgekommener Führer zum Namensgeber erkoren haben. Wagner sei eben der Komponist der Kriegsverbrecher, so die kernige Überschrift der Neuen Zürcher, und weiter: Wagners Helden sind allesamt Verlierer. Keiner gewinnt eine Schlacht, keiner kann sich eines Erfolges freuen. Nicht nur in einer einzelnen Zeile aus den Meistersingern gelte: Wahn, Wahn, überall Wahn. Von Spannung und Überspannung erzählen die Feuilletons dieser Tage. Der Tagesspiegel sieht, durchaus anerkennend und genussvoll, zur Eröffnung des Kunstfestes in Weimar: Diktatoren, Monster, Philosophen am Werke. Die Frankfurter Allgemeine: Ihr haben wir mit von Spannung und Überspannung eine Überschrift geklaut, nimmt das ganz wörtlich als Motto einer Ausstellungsbesprechung. Im Salzburger Museum der Moderne widmet man sich nämlich der Rückenbeuge. Ja, Rückwärtsbeuge, Wirbelsäule einmal akrobatisch nach hinten, bis die Stirn wieder fast den Boden berührt. Daraus lässt sich schon was machen, von überspannten Figuren beiderlei Geschlechts als Henkel von Gefäßen bei den alten Kelten, über Fotografie, zeitgenössischen Tanz bis zur Frage: Was hätte Freud dazu gesagt? Ist vieles dabei und noch bis Mitte Januar kommenden Jahres in Salzburg zu begucken. Sie haben also noch etwas Zeit für die Ausstellung zwischen Wahnsinn und Ekstase oder können noch selbsttüchtig Rückwärtsbeugen üben, yogisch vorsichtig oder akrobatisch-psychologisch rabiat. Aber bitte nicht durchbrechen, jeder Mensch hat nur ein Kreuz.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.